Das, was du über dich denkst, ist nicht immer das Gleiche, was Gott über dich denkt. Aber entscheidend ist, was Gott über dich denkt und wie Gott dich sieht und nicht immer, wie du dich siehst. Unsere Sicht vom Gebet ist geprägt. Unser Denken vom Gebet ist geprägt. Einmal von unserem Umfeld, von den Menschen, die uns umgeben, von den Menschen, die uns das vorgelebt haben, von den Menschen, die uns als Vorbilder dienen, auf die wir aufschauen, und von unseren eigenen Erfahrungen, die wir mit Gott persönlich gemacht haben, die ich im Positiven oder im Negativen gemacht habe. Auch zur Zeit Jesu waren die Menschen geprägt und ihre Sicht vom Gebet war geprägt, einmal stark von den Pharisäern und einmal stark von den Heiden, die sie umgeben haben, die ihren Götzen gedient haben. Jesus zeigt in der Bergpredigt im Vaterunser Gottes Ansicht über das Gebet. Und er will es korrigieren. Und er will, dass wir ein neues Bild bekommen vom Gebet, das nicht nur von unseren Vorbildern geprägt ist, das nicht nur von unseren Erfahrungen geprägt ist, sondern Gott sagt, lass mich dir zeigen, wie ich das Gebet sehe. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 6, Vers 7 bis 15. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, und Heiden sind Völker außerhalb von Israel gewesen, oft auch die Völker, die Gott nicht kannten. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus beginnt hier und sagt, ihr kennt die Prägung von den Heiden, die um euch herum sind, von den Völkern, die um euch herum sind, und wie sie beten. Und sie beten mit vielen Worten und hoffen dabei, dass sie deshalb erhört werden, weil sie sehr viele Worte sprechen, eventuell sehr lange Gebete sprechen. Aber Jesus sagt, sie beten so, weil sie Gott nicht kennen. Das heißt, das ist nicht die Art und Weise, wie es Gott wünscht. Es ist nicht die Art und Weise, wie Gott es möchte, sondern sie beten halt aus dem Grund, dass sie es nicht besser wissen. Ihr aber, die ihr Gott kennen solltet, die es besser wissen solltet, betet nicht so. Seid ihnen nicht gleich, denn ihr könnt mich kennenlernen und seid ihnen nicht gleich. Und korrigiert es. Und jetzt, wie sollen wir denn dann beten, wenn nicht in vielen Worten? Er sagt, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. Also als Kinder Gottes. Und Kinder kennen ihren Vater und haben es deshalb nicht notwendig, lange, viele Worte zu zitieren, zueinander zu reihen, um erhört zu werden. Wie wird man ein Kind Gottes? Die Bibel sagt, all denen jedoch, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. All denen jedoch, die Jesus aufnahmen. Wer ist Jesus? Jesus ist einmal der Sohn Gottes. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus auch der Schöpfer der Welt ist. Alles ist durch ihn und für ihn und hinsichtlich zu ihm erschaffen worden. Und die Bibel sagt, dass Gott ihm alle Macht gegeben hat, sodass er erhoben ist über alle Macht, Kraft, Gewalt und alle Regierungen. Das heißt, er ist der König der Könige und der Herr der Herrscher. Und die Bibel sagt, wenn du diesen Jesus annimmst, diesen, nicht diesen, dein Freund, dein Helfer, dein Retter, sondern diesen Jesus, den König aller Könige und dem Herrn aller Herrscher. Und dann wird Jesus dir Freund, Helfer und Retter. Jesus kann nicht in dein Leben kommen als dein Kumpel. Nach dem Motto, wenn du ihn brauchst, holst du ihn, wenn du keinen Bock mehr auf ihn hast, steckst ihn weg. Da sagt Jesus, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ich bin Gott, ich bin König. Und wenn du mich als König in dein Leben einlädst, komme ich mit meiner Herrlichkeit, ich komme zu dir als Freund, ich komme zu dir als Helfer und ich komme zu dir als Retter. Und als Retter und Helfer, der die Macht hat, der Ressourcen hat, der Fähigkeiten hat, dir zu helfen. Und nicht als ein kleiner Kumpel, den du nicht vertraust, der so klein in deinem Leben ist, der in deinem Leben nichts zu sagen hat. Mache Jesus nicht klein in deinem Leben. Jesus ist groß. Und dann wirst du auch glauben und Kraft haben, auf diesen großen Jesus zu vertrauen und auf seine Hilfe zu hoffen. Also, wir werden Kinder Gottes, indem wir Jesus Christus als den König in unserem Leben aufnehmen. Und das ist auch die Voraussetzung für das weitere Gebet. Denn Gott sieht uns als Kinder Gottes in seinem Reich. Wo ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist einfach gesagt dort, wo Jesus und wo Gott herrscht. Wenn Jesus in deinem Herzen nicht herrscht, ist das Reich Gottes nicht in dir. Hast du Jesus aber als König in dein Leben aufgenommen, ist das Reich Gottes in dir. Dann lesen wir, dein Name werde geheiligt. Und wenn wir hier lesen, es ist im Passiv. Wir sollen nicht beten, Gott heilige deinen Namen, sondern dein Name werde geheiligt von einer anderen Person. Wie soll denn das jetzt geschehen? Und dann lesen wir weiter, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gottes Name wird geheiligt, indem wir Jesus Christus unser Herzen aufnehmen, dadurch seine Kinder werden, dadurch seinen Namen tragen. Und wenn wir dann bitten, Gott, dein Reich möge kommen und dein Wille geschehe auf der Erde, in mir, wie auch im Himmel geschieht, dann wird der Name Gottes geheiligt. Und zwar, wenn du sagst, Gott, dein Reich soll in mir zunehmen, Gerechtigkeit soll in mir zunehmen, Wahrheit soll in mir zunehmen, Liebe soll mein Herz erobern, dass Ungerechtigkeit in mir ausgemerzt wird, dass Feindseligkeit in mir verschwindet, dass die Wunden in meinem Herzen geheilt werden. Und dann wird der Name Gottes geheiligt durch mich, indem ich mich Gott heilige und ich Gott in mir regieren lasse und ich das Reich Gottes in mir herrschen lasse und dadurch Wahrheit und Gerechtigkeit in mir triumphiert. Gott sieht uns auch unter seiner Fürsorgepflicht. Wenn wir Jesus Christus als König in unserem Leben aufgenommen haben, sind wir in seinem Reich. Und weil wir in seinem Reich sind, sind wir auch unter seiner Fürsorge. Das heißt, Gott sieht sich verantwortlich für uns, weil wir unter seiner Herrschaft sind. Warum? Weil Jesus dein König ist. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und mit Brot ist nicht nur Brot gemeint, dass wir jetzt ein Stück Brot bekommen, sondern damit ist der ganze Bedarf im Leben gemeint. Alles, was wir im Leben brauchen, sollen wir für heute erbitten. Aber wenn wir im Reich Gottes sind, wenn wir doch seine Kinder sind, wenn Gott sich doch verantwortlich für uns fühlt, ja, warum sollte ich ihn denn überhaupt bitten? Sollte er es mir nicht einfach so geben? Sollte ich es nicht einfach so empfangen? Man muss sich ungefähr so vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt an einem reich gedeckten Tisch. Und auf diesem Tisch ist der ganze Bedarf für euer ganzes Leben aufgedeckt. Aber ihr kommt nicht an alles ran. Eure Arme sind zu kurz, um an alles ranzukommen. Und Gott sitzt da als dein Vater und hat alles vorbereitet. Das heißt, es ist alles da, dein ganzes, was du alles im Leben brauchen wirst, im Überfluss. Es ist vorhanden. Du musst es nicht erbeten, sondern wir rufen es eher ab. Und sagen, Gott, ich brauche heute mein Brötchen mit Nutella. und Butter. Und Gott sagt, ja, es ist vorbereitet, es ist alles da. Wir geben unseren Kindern ja auch nicht, wenn sie ins Kindergarten kommen, schon die Autoschlüssel mit dem Führer, mit dem Auto. Das machen wir ja nicht. Sondern wir geben es ihnen ja zu ihrer Zeit. Aber was machen wir? Wir bereiten es vor. Wir legen ein bisschen Geld zur Seite, dass sie ein bisschen Geld haben für einen Führerschein und so weiter und so fort. Das heißt, wir sorgen vor. Und genau ist es auch mit Gott. Gott sorgt vor. Er hat alles vorbereitet. Wir rufen das ab, was wir heute brauchen, damit wir uns nicht sorgen müssen. Stellt euch mal vor, ihr würdet in Aldi gehen und würdet jetzt für den Rest des Lebens einkaufen. Wäre ein bisschen schwierig. Ich meine, wir müssten wahrscheinlich 3 Aldis abkaufen, ganze Gebäude, und dann müssten wir eine ganze Logistik noch führen und dann hätten wir gar kein Leben mehr. Wir müssten uns nur noch damit beschäftigen, wie erhalte ich das, was ich mein ganzes Leben lang brauche. Das heißt, wir setzen unser Vertrauen auf die Wirtschaft. Wir vertrauen Aldi. Wir vertrauen darauf, dass Aldi ihre Produkte jeden Tag neu in den Markt legen wird. Neu einsortieren wird. Und auf das, dass wir Geld bekommen. Und wie viel mehr sollten wir Gott vertrauen? Dass er das vorbereitet hat. Dass er das sicher gelagert hat. Wo das nicht kaputt gehen kann. Wo das nicht verderben kann. Gott hat für uns vorgesorgt. Und Gott sagt, sorge dich nicht. Die Heiden, die sorgen sich darum. Die haben ihren Fokus darauf gelegt, dass sie alles jetzt schon haben, alles vor Augen brauchen, was ihr ganzes Leben brauchen. Warum? Weil sie Gott nicht kennen. Gott sagt aber, das ähnelt ihnen nicht. Seid nicht wie sie, denn sie handeln so, weil sie mich nicht kennen. Aber ihr solltet mich kennen, denn ich bin euer Vater. Deshalb seid nicht so. Dann, Gott will uns nicht verderben. Gott will uns nicht in Unglück stürzen. Gott will uns nicht verurteilen. Und vergib uns unsere Schuld. Das heißt, Gott sagt, ich möchte dir vergeben. Bitte mich um Vergebung, wenn du sündigst und wenn du Fehler machst. Wenn wir aber sagen, wir haben keine Sünde, so sagt die Bibel, dann bist du ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in dir. Sagst du aber, Jesus, ich bekenne vor dir meine Schuld, dann sagt die Bibel, so ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus hat den Preis für meine Schuld gezahlt. Und ich muss nicht sterben, weil Jesus den Preis für meine Schuld gezahlt hat. Aber wie wird das nun wirksam? Indem ich Folgendes tue. Ich sage, Jesus, du starbst für mich am Kreuz. Du hast meine Schuld und Sünde auf dich genommen und hast dafür mit deinem Leben bezahlt. Und ich nehme dich jetzt in mein Leben auf. Du kommst zu mir. Ich werde ein Kind Gottes. Und ich sterbe für meine Herrschaft. Jetzt sage ich, Jesus, nicht mehr ich regiere in meinem Leben, sondern regiere du in meinem Leben. Und wenn jetzt Sünde in meinem Leben kommt, wenn ich jetzt sündige in meinem Leben, dann sagt Gott nicht, oh, jetzt musst du verrecken für deine Taten, sondern Gott sagt, hey, ich habe den Preis dafür gezahlt. Und weil du mich als König angenommen hast und für deine Herrschaft gestorben bist, kannst du deine Sünden ablegen. Es gibt einen Ort, wo du sie ablegen kannst. Es gibt einen Ort, wo du frei werden kannst. Es gibt einen Ort, wo du Vergebung empfangen kannst. Wo du Versöhnung mit dem Vater erfahren kannst. Und zwar am Kreuz. Jesus starb für uns. Jesus nahm die Schuld und Sünde auf sich, damit wir leben dürfen. Und wieder wird es wirksam, indem wir es annehmen. Indem ich Jesus in meinem Leben aufnehme und sage, Jesus, du starbst für mich. Ich tausche mit dir. Ich lasse dich in meinem Herzen leben und ich sterbe für meine Herrschaft und du hast mich befreit von meinen Sünden. Wie ist das nun, wenn ich sündige? Wenn ich nun sündige, richte ich nicht mich. Ich sage nicht, oh, was bin ich für ein elender Sünder und schweife in Selbstverdammnis und denke dabei, dass ich damit Gott gefalle. Und wiederum sagt Gott, hey, das tun die, die mich nicht kennen. Ihr aber, die ihr mich kennen solltet, solltet wissen, dass ich euer Vater bin, der euch liebt, der euch vergeben möchte, der euch einen Weg geschaffen hat, dass ihr Frieden mit ihr haben dürft. Ich will euch nicht verurteilen. An anderer Stelle sagt Gott, ich habe kein Wohlgefallen an dem Tod eines Gottlosen, sondern ich will, dass jeder von seinen Sünden umkehrt, um Vergebung zu erfahren. Ich habe kein Wohlgefallen an dem Tod eines Gottlosen. Sondern ich will Versöhnung schaffen. Ich habe den Weg geschaffen durch meinen Sohn Jesus Christus. Und du sollst mit Gewissheit errettet werden. Jeder, der zu mir kommt, wird unter keinen Umständen von mir abgewiesen werden, sondern er soll errettet werden. Das heißt, ich verurteile die Sünde in mir, aber nicht mich. Ich sage, Gott, ich verurteile die Sünde. Die Sünde verdient den Tod. Ehebruch verdient den Tod. Mord verdient den Tod. Und all die Dinge. Und ich richte die Sünde, sage, Gott, rette mich von ihr. Und Gott sagt, ja, deshalb bin ich gekommen, um dich zu erretten. Wenn du dich lossagst von der Sünde, wenn du dich davon befreist, werde ich dich davon erretten. Jesus sagt nicht, ich bin gekommen, um dich von deinen Freunden zu retten, sondern von deinen Feinden. Wenn die Sünde dein Freund ist, hast du ein Problem, denn Gott ist der Feind der Sünde. Machst du aber die Sünde zu deinem Feind, hast du einen mächtigen Erretter, und zwar Christus, der sagt, ich bin gekommen, um dich von Sünde zu erretten. Des Weiteren sieht uns Gott abhängig unter seinem Schutz. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das heißt, der Teufel, der wartet nur darauf, dass wir, weil wir sitzen ja als Kinder Gottes auf diesem Platz, und er wartet ja nur darauf, dass wir einen Fehler machen. Er möchte uns von diesem Platz unbedingt wegbringen. Denn es steht geschrieben, Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und uns versetzt unter die Königsherrschaft des Sohnes der Liebe. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Und jetzt befinden wir uns noch auf der Erde. Und jetzt stellt euch mal vor, was es bedeutet für das Reich der Finsternis. Also stellt euch vor, ihr habt ein Reich und das heißt Finsternis. Was werdet ihr tun? Ihr werdet alle Löcher abdunkeln, die Licht hereinlassen, um euer Reich bestehen zu lassen. Wenn jetzt aber hier so ein kleines Lichtlein rumrennt, so, das ist ja absolut störend, ne? Man möchte es ja unbedingt ausschalten, das Licht. Deshalb will er versuchen, uns von Gott durch Versuchungen wegzulocken. Und Gott sagt, bittet mich, dass ihr gar nicht in die Umstände kommt, dass ihr gar nicht in Versuchung kommt, dass ihr euch gegen mich entscheiden könntet. Aber jetzt, wenn die Versuchung kommt, wenn der Teufel kommt und uns versuchen möchte, dann sagt Gott, widersteh dem Teufel, so flieht er von dir. Und zwar, ich sage, Gott, es kommt eine Versuchung, aber ich bitte dich, errette mich von der Versuchung. Und hier verliert der Teufel jede Macht und jede Kraft, sei es in Okkultem oder was anderem. Gott hat die Macht, uns zu bewahren. Gott hat die Macht, uns zu erretten. An anderer Stelle sagt er, meine Hand ist nicht zu kurz und mein Ohr nicht zu schwach, um dich zu hören, um dich zu erretten, sondern es sind deine Sünden, die dich von mir trennen. Das heißt, wenn du sagst, Gott, ich will ja als Kind Gottes leben und ich will ja gut sein, ich will das Ganze, aber ich kann es nicht. Und du hältst dich aber an der Sünde fest und sagst, und weil du ja die Sünde hast, dann sagt Gott, ey, ich will dich erretten. Ich will dich von ganzem Herzen zu mir ziehen. Ich habe auch die Macht und die Kraft und die Fähigkeit dazu und den Willen. Aber du musst dich von der Sünde lossagen. Und wenn wir uns dann lossagen, dann sagt, jetzt ist der Weg frei, um dich zu erretten. Jetzt kommt meine Macht, jetzt kommt meine Kraft, jetzt kommt meine ganze Autorität in dein Leben und wird dich herausziehen aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes der Liebe, in das Reich von Jesus Christus. Und wieder, in das Reich von Jesus Christus. Da können wir nur sein, wenn wir Jesus als König aufgenommen haben. Im Reich Gottes ist nur einer König. Und das ist Jesus. Gott sieht uns auch als Begnadigte und Fürsprecher, indem er sagt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig werden. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Dazu hat Jesus selbst eine Geschichte. In Matthäus 18 von Vers 23 und weiter. Darum gleicht das Reich Gottes der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Und mit 10.000 Talente muss man sich eine Summe vorstellen, sagen wir mal übertrieben, 1 Milliarde. Von uns hätte jetzt einer 1 Milliarde Euro Schulden. Also eine Summe, die unvorstellbar groß ist und die nicht bezahlbar ist. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Darum erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denar schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht ihn zu Füßen, bat ihm und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechten sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich über deinen Mitknechten erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Das heißt, wir haben eine Schuld vor Gott. Und die ist vor Gott groß. Aber Gott sagt, ich vergebe sie dir komplett. Das Ganze, was du mir schuldest, vergebe ich dir. Jetzt kommt ein anderer, der macht sich auch vor uns schuldig. Aber bei Weitem nicht so viel, wie ich vor Gott schuldig bin. Und Gott sagt, wenn du diese kleine Schuld nicht bereit bist zu verzeihen, werde ich dir deine große Schuld auch nicht verzeihen. Bist du aber bereit, deinem Nächsten, der dich vielleicht beleidigt hat, der dich verletzt hat, der dich enttäuscht hat, vielleicht seines Eltern oder Väter oder Mütter oder Kinder, was auch immer das sein, wenn du an dieser Bitterkeit festhältst, wenn du an dieser Verfehlung festhältst und dein Herz damit vergiftest, sagt Gott, werde ich dir auch nicht vergeben. Denn diese Schuld ist im Gegensatz zu der Schuld, die du an mir hast, nichts. Diese Schuld wäre bezahlbar, diese Schuld aber nicht. Das heißt, wenn du nicht bereit bist, deine Schuld, die Schuld deines Nächsten zu vergeben, wird auch Gott dir nicht vergeben. Im Gegensatz dazu, wenn du den Schuldschein zerreißt, den du gegenüber anderen hast, wird Gott auch dir deine Schuld vergeben und deinen Schuldschein zerreißen. Vor Gott stehen zwei Personen. Einmal steht links der Teufel vor Gott und sagt, Gott, du musst die Menschen richten, denn sie sind schuldig. Und rechts Jesus Christus, der Fürbitte tut und sagt, Gott, erbarme dich der Menschen, denn sie brauchen Gnade. Errette sie. Und die Frage ist, wem wollen wir ähnlich sein? Als Kinder Gottes sollten wir hier rechts stehen vor Gott und sagen, Gott, du hast dich meiner erbarmt. Du hast mich errettet. Du hast mir meine Schuld vergeben. Und ich bitte dich, hilf mir, meinem Nächsten zu vergeben und segne meinem Nächsten. Das heißt, ich bitte für ihn. Ich werde Christus ähnlich und nicht dem Teufel. Das Werk des Teufels ist es zu verurteilen. Unser Werk aber ist Fürbitte zu tun, Fürbitte zu leisten für unseren Nächsten. Gott sieht uns als seine Kinder in seinem Reich, unter seiner Herrschaft, unter seiner Fürsorge, Pflicht. Er sieht uns als schutzbedürftig. Er sieht uns als Begnadigte, die weiter Gnade schenken sollen. Entscheidend ist, wie Gott dich sieht. Und nicht, wie du dich siehst. Vielleicht siehst du dich fern von Gott, sündig und sagst, hey, ich würde ja gerne zu meinem Vater beten, als zu meinem Gott, frei, ohne Verdammnis. aber ich habe die eine und die andere Schuld und Sünde. Wie soll ich denn frei sein? Wie soll ich denn glücklich sein? Wie soll ich denn freimütig vor Gott treten? Dann sagt Gott aber, hey, ich erwarte von dir gar nicht, dass du schuldlos bist. Das kannst du doch gar nicht. Denn ich habe dich ja in dieser Schwachheit geschaffen. Deine Aufgabe ist es, nicht erfolgreich zu sein. Gott sagt, überlasse mir deinen Erfolg und lass dir an meine Gnade genügen. Sei du aber aufrichtig und bringe deine Sünden vor mich hin und ich werde dich davon erretten. Gott sagt, nehme deinen Platz ein. Gott lädt dich ein, als sein Kind in sein Reich zu kommen. Gott lädt dich ein, unter seine Fürsorge zu kommen. Gott lädt dich ein, unter seinen Schutz zu kommen. Gott lädt dich ein, Vergebung zu erfahren und zu erhalten. Gott lädt dich ein, neue Erfahrungen mit Gott zu sammeln. Gott lädt dich ein, heute sein Kind zu werden. Möchtest du das nicht werden? Die Tür ist offen. Gott sagt, ich lade dich ein. Meine Hände sind ausgebreitet. Möchtest du nicht mein Kind werden? Ich liebe dich. Ich starb für dich. Ich verurteile dich nicht. Ich hasse dich nicht. Ich bin gekommen, um dich zu erlösen, um dich zu erretten. Lass das Angebot nicht an dir vorübergehen. Schließe Frieden mit Gott, denn Jesus Christus hat den Preis bezahlt. Amen.